Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Hallo Herr Linka, diesmal schon am Dienstag, nicht wie sonst fast schon üblich am Freitag, aber ein guter Zeitpunkt mit vielen Themen. Grüße Sie und willkommen in der heutigen Diskussion.
Ja, ich grüße Sie, Herr Leben, und natürlich alle Zuhörer. Und ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Jahr. Also wünsche ich natürlich allen Zuhörern noch ein gesundes und sehr erfolgreiches 22.
Ja, unser letztes Interview war tatsächlich Ende des Jahres 21 mit einem Ausblick auf das Jahr 22. Seitdem haben wir eine Menge gesehen. Zum Beispiel die Rückkehr der Volatilität hatten Sie ja angekündigt. Nicht nur im letzten Interview, sondern häufiger, dass es wieder volatiler werden wird. So muss ich es ja sagen. Nicht könnte, sondern wird. Es gab Rücksetzer, waschechte Korrekturen sogar, zum Beispiel im Tech-Sektor. Aber auch so ziemlich alle anderen Sektoren und Indizes stehen tiefer als Ende 2021. Gründe könnten wir viele nennen, aber bevor ich das jetzt alles aufzähle, frage ich einfach mal Sie, woran liegt's?
Ja, ich meine, Herr Leben, das ist die Börse und das ist das Leben und das ist die Realität und das ist auch die Aktualität. Und man sieht, was in 4 Wochen alles passieren kann. Und natürlich haben wir alle Volatilität nicht gerne, aber natürlich gehört die Volatilität dazu. Ich möchte vielleicht noch später im Laufe des Gespräches das etwas noch psychologisch erörtern. Ich habe merkwürdigerweise mehr Feedbacks im Januar beziehungsweise mehr Anfragen im Januar von den Zuhörern bekommen. Sogar die Stimmen nach einem verfrühten Interview wurden laut, weil viele, ein schönes Zitat war, die Stimme der Vernunft hören wollten. Das fand ich also sehr, sehr angenehm. Und natürlich stehe dem Austausch mit den Zuhörern logischerweise natürlich offen entgegen und ich bin jederzeit für Fragen auch per E-Mail offen und ich bemühe mich, das auch zeitnah zu beantworten. Auf jeden Fall, das ist die Normalität. Sie ist zurückgekehrt, natürlich. Das ändert aber an den fundamentalen Dingen rein gar nichts. Wir werden uns zusammen die Gründe anschauen, sowohl psychologisch als auch fundamental und werden jetzt zusammen genauer arbeiten, was die letzten 5, 6 Wochen passiert ist.
Ja, der Hauptgrund, den die meisten wahrscheinlich schon gehört haben, der gängigerweise gerade immer genannt wird, ist die Zinsangst. Die Fed gerät unter Druck, 7% Inflation und manch einer spricht schon von 7 Zinsanhebungen im Jahr. Also das wäre in jeder Sitzung, die Fed dieses Jahr noch hat, eine Anhebung. Sie sind ja immer auf der etwas dovischeren Seite, will ich mal sagen. Im Dezember hatten Sie gesagt, der Weg zwischen einer Reduktion der Anleihekäufe bis hin zu Zinserhöhungen ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich hatte dann gefragt, aber muss die Fed nicht? Und Sie hatten gesagt, die Fed muss gar nichts. Was erwarten Sie von der Fed?
Natürlich muss die Fed gar nichts. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Nur, wir müssen uns mal, gehen wir mal langsam rational vor, Schritt für Schritt. Ich denke, das Thema Ukraine, Russland werden wir später auch nochmal separat anschauen, weil das ist für mich aus mehreren Betrachtungsweisen sehr, sehr wichtig.
Ja.
Weil das seltsamerweise dann auch etwas mit der Zinspolitik zu tun hat, was viele eigentlich gar nicht glauben, aber wir werden dann über die Energie, über die Brücke schlagen, über die Gasversorgung, Energiepreise, Russland und so weiter. Hängt alles doch irgendwie mittlerweile zusammen. Kommen wir später dazu. Fangen wir mit der Fed an. Sie haben gesagt, 7 Zinsschritte in jeder Sitzung. Okay, machen wir das mal. Lassen wir die Fed mal 7-mal die Zinsen erhöhen. Dann würde es bedeuten, dass wir uns irgendwo auf dem Level befinden würden zwischen 1,5 und 1,75%. Ist es richtig? Natürlich.
Kommt natürlich darauf an, um was für Zinsschritte, aber gehen wir jetzt mal von Viertelprozentschritten aus, ja.
Ja, und lassen wir die Kirche im Dorf und wir reden jetzt über ein Extremszenario, 7 Zinsschritte. Also das halte ich für absolut utopisch. Aber gehen wir davon aus und lassen wir das mal im Raum stehen. Dann würde es bedeuten, dass die USA auf Zinsen Schulden zahlen würde zwischen 1,5 und 2%. Historisch betrachtet ist es immer noch ein Witz und bei einer angestrebten Inflation würde es bedeuten, dass die Inflation zwischen 3 und sagen wir mal 3,5% liegen würde. Ich sage extra moderat, 3,5. Und wir wären bei 1,5, 1,75 wären wir im Zinsbereich. Das würde bedeuten, dass der Realzins immer noch deutlich, deutlich negativ wäre. Und ich glaube, ob man dann sich für eine Staatsanleihe entscheidet, ob man immer noch zur Aktie greift, ich glaube, die Frage erübrigt sich. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ist denn bitte schön mit dem Dollar und was ist dann bitte schön mit den Staatsschulden? Wir wissen eines, dass ein Zinsniveau zwischen 3, 4, 5% oder wie wir das früher hatten, die Extremsituationen Ende 90er und solche Dinge, lassen wir mal beiseite. Aber glauben Sie, dass A, die Amerikaner bereit wären, es wollten und es könnten, im Bereich 3, 4% auf ihre Schulden zu bezahlen? Das bezweifle ich. Genauso bezweifle ich auch, dass wenn der Zinssatz in Europa bei 0 bis 1 wäre oder sagen wir mal immer noch negativ, weil Wir dürfen immer noch das Dreieck nicht vergessen zwischen Europa, zwischen Russland, zwischen der Schweiz oder Japan als die Safe-Haven-Währungen oder als die Sicherheitswährungen. Dann würde die Zinsschere so weit auseinanderklaffen, dass der Dollar explodieren würde. Ja, das steht natürlich auch überhaupt nicht im Interesse der Amerikaner, weil ein hoher Dollar hemmt die Exporte. Das heißt, noch einmal am Ende des Tages muss man sich immer noch fragen, gibt es eine Alternative zu Aktien? Nein, die gab es nicht die letzte Dekade. Die gab es eigentlich seit 125 Jahren. Nicht so alt der Dow Jones ist. Die gibt es nicht, die wird es auch künftig nicht geben. Und selbst wenn wir dieses Extremszenario in den Raum stellen und uns tatsächlich anschauen, mal anhand dieses konkreten Szenarios, was das für die Realwirtschaft und für die monetäre Politik bedeuten würde, ja, dann kommen wir da schnell auf ein Ergebnis.
Okay, dann formuliere ich jetzt mal eine These. Eigentlich bin ich ja derjenige, der Fragen stellt, aber wenn ich das jetzt so sehe, dann müsste ich ja zu dem Schluss kommen, Zinsangst ist Unsinn.
Zinsangst ist kein Unsinn. Herr Leben, denken wir 20, 25 Jahre zurück, da lagen wir mit den Zinsen bei 6, 7, 8%. Haben die Aktienmärkte in der Zeit, was ist denn seit der Zeit passiert? Seitdem haben sich die Aktienmärkte, glaube ich, verdreifacht. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es geht immer nur darum, temporär eine Alternative zu haben. Die Fed hält sich die Tür offen, um agieren zu können und nicht um reagieren zu müssen. Und das bedeutet, dass diese Reduktion der Anleihenkäufe völlig richtig war. Wir sprechen über eine Rückkehr zur Normalität. Und eine Rückkehr zur Normalität bedeutet, dass die Wirtschaft und dass die monetäre Politik auf eigenen Füßen steht. Das tun die Amerikaner, das ist auch vollkommen richtig. Aber wir müssen über ein generelles Zinsniveau sprechen. Und wenn Sie zu mir sagen, dass die Fed ein Zinsniveau von 4 bis 5% anstrebt, ja, dann würde ich sagen, da müssen wir keine Angst haben, dass wir eine Zinspanik haben. Das ist richtig. Aber wie realistisch sind diese Szenarien? Das müssen wir uns hinterfragen. Zinsangst ist nicht verkehrt, Inflationsangst ist nicht verkehrt, aber in Relation zu der Bewertung der Aktienmärkte und vor allen Dingen die Ertragslage der Unternehmen und die Dividendenhöhe, das muss man sich mal vorstellen. Wir leben in einer Welt, wo die Leute am liebsten heute etwas kaufen würden und morgen es für 20% teurer verkaufen. Die Kryptowährungen lassen grüßen, da sind es Tagesbewegungen. Das ist nicht mein Metier, das ist nicht mein Spielfeld. Und dieses Spielfeld, das ist für einen Vermögensverwalter definitiv nicht das erwünschte Ziel. Sondern es geht darum, langfristig das Geld der Kunden zu verwalten, um eine Altersvorsorge zu schaffen, um nachhaltig zu investieren. Und wenn ich mit einer Aktie innerhalb von 6 bis 10 Jahren diese Aktie sich durch die Dividenden refinanziert und ich stelle das in Verhältnis zu der Zinssituation, wie sie ist, dann ist die Zinsangst immer richtig. Aber sie muss realistisch, faktenbezogen und vor allen Dingen basierend auf Tatsachen sein.
Ich habe jetzt die Zinsangst ja als eines der Hauptargumente gerade für die Volatilität im Markt. Es ist ja auch gar keine Korrektur, es ist ja auch nicht so, als würde alles fallen, aber es fällt eben vieles. Ist die Marktreaktion dann übertrieben oder sind das vielleicht eher Gewinnmitnahmen? Ich meine, die meisten dürfen in den letzten 1,5 Jahren schöne Gewinne gemacht haben, wenn man da auch mal was mitnimmt, dann fallen eben auch die Kurse, wenn mehr Leute verkaufen als kaufen oder wie ist das jetzt alles einzuordnen?
Jetzt haben Sie mir eine wunderschöne Brücke geschlagen und jetzt muss ich Applaus klatschen, denn das ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Denn im Grunde genommen am Ende des Tages sprechen wir hier über zu stark und zu selektiv ausgefallene Gewinnmitnahmen. Und das unterstreiche ich. Und jetzt haben Sie mir die Brücke geschlagen zu der psychologischen Erklärung. Ich glaube, ich habe diese zwei Begriffe schon des Öfteren benutzt und die benutze ich auch mit Ihnen gemeinsam jetzt. Und zwar ist das der All-Time-High-Bias. Und die sogenannte Gambler's Fallacy. Die gehen nämlich Hand in Hand. Die Gambler's Fallacy besagt nämlich eines, dass wenn wir in einem Casino stehen, das ist immer das Beispiel, was ich jeder am plausibelsten erklären kann. Nicht, dass ich um Gottes Willen das Casino mit der Börse vergleiche, aber diese Brücke ist hier wirklich sehr, sehr gelungen. Wir stehen zusammen am Roulette-Tisch und es kommt 10-mal, 11-mal, 12-mal hintereinander, kommt schwarz. Und wir denken, mein Gott, beim 13. Mal, also die Wahrscheinlichkeit liegt ja mittlerweile bei 95%, dass endlich mal rot kommt. Nein, sie liegt bei jedem Mal genau bei 50-50. Das ist die Gambler's Fallacy. Transferieren wir das auf die Aktienmärkte. Es hieß ja überall, wir sind so hoch gestiegen, wir sind so hoch, so hoch, so hoch, so hoch. Das haben wir gehört vor 100 Jahren, vor 20 Jahren, vor 60, vor 70, vor 50 und so weiter. Natürlich gab es Korrekturen. Die wird es auch immer wieder geben. Natürlich gibt es kleine Crashs. Die wird es auch immer wieder geben. Das ist überhaupt keine Frage, aber das gehört dazu. Warum? Weil die Menschen zwischendurch immer wieder die Nerven verlieren. Und genauso ist es mit der Höhenangst oder mit der Wall of Worry oder wie viele Begriffe es dafür gibt. Einfach die Angst vor einem neuen Allzeithoch, dass unser automatisch sagt, jetzt sind wir so hoch gestiegen, jetzt müssen wir wieder fallen. Ja, natürlich, dann gehen wir raus, aber wann geht man in den Markt wieder rein? Das ist völlig richtig. Und ich unterstreiche das, was Sie gesagt haben. Am Ende des Tages sprechen wir über sehr stark ausgefallene Gewinnmitnahmen. Und das Ganze befeuert natürlich noch durch die Medien, durch die Diskussion, gerade eben Zinswende. Wir sprechen nochmal Zinswende. Für mich ist eine Zinswende, wenn wir darüber reden würden, dass wir auf 5% hochschießen. Dann wäre das natürlich schwierig. Aber wenn Sie das nochmal, die Schuldensituation der Länder, die Währungssituation, die Immobiliensektoren, das dürfen wir doch nicht vergessen. Das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Verlieren wir mal zwei Sätze darüber. Wir sind dabei, dass nach der Krise in den USA, nach der Subprime-Krise und so weiter, der Immobiliensektor sich wieder erholt hat und mittlerweile auf stabilen Füßen steht. Und die Hypotheken liegen irgendwo zwischen 1, oder sogar noch unter 1%. Ja, wenn sie auf 2% steigen, ist alles verkraftbar. Wenn sie auf 5% steigen, ist es natürlich nicht mehr verkraftbar. Das alles muss man doch irgendwo in ein Päckchen schüren und sich dann eine Gesamtübersicht verschaffen.
Jetzt haben wir aber ein Problem, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Inflation. Sie haben es vorhin kurz genannt, aber das ist und bleibt ja das Problem. Okay, es ist das Problem. Ob es das bleibt, ist die andere Frage. Der Begriff transitory wurde ja inzwischen gestrichen. Sie hatten in unseren letzten Gesprächen immer wieder betont, das ist ein temporäres Phänomen. Jetzt hatten wir in Europa 5,1% Inflation, rekordhoch. In den USA die schon erwähnten 7%, deutlich höher als von Experten erwartet. Beides. Bleiben Sie trotzdem bei der Meinung?
Wir waren monatelang. Noch einmal, und ich will die Zuhörer nicht langweilen, monatelang stand die Welt still. Lieferketten wurden unterbrochen. So was hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Dann gab es die Impfung, dann kam Hoffnung auf über den Verlauf der Pandemie. Jetzt scheint tatsächlich sich meine Theorie etwas zu bestätigen, dass die Omikron-Variante, Gottlob, sehr explosionsartig ansteigen wird, aber nicht so viele Spuren hinterlässt wie die anderen Varianten. Das alles wird langsam eher zur Normalität. Wir sehen, dass TUI heute den Umsatz verfünffacht. Also wir sehen schon eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität. Ich denke, da können wir drüber sprechen, oder das kann man so auch sagen. Das heißt also, Lieferketten unterbrochen, die Welt stand still und jetzt sprechen wir darüber, dass wir vorübergehend selbstverständlich ein Inflationsproblem haben. Aber wir hatten jahrelang ein Deflationsproblem. Wir hatten eine nicht existente Inflation und jeder sprach darüber, wenn die Notenbanken Geld pulvern und Geld drucken, dann wird die Inflation explodieren. Also erstens ist es für mich immer noch keine Explosion. Zweitens, wenn das Pendel nach links ausschlägt, so wie es jahrelang auf die Nullinflation oder Deflation ausgeschlagen ist, schlägt es jetzt etwas in die andere Richtung aus. Es wird sich wieder einpendeln, die Lieferketten werden sich normalisieren und vor allen Dingen Energiepreise. Und wenn wir die Energie abdiskontieren aus dem Ganzen, dann müssen wir klar sagen, dass die Inflation ohne dieses Energieproblem und ohne diese Energiekostenexplosion, die wir hatten, ich sage nur Stichwort Rohöl, wo wir noch vor 10 Monaten jemanden bezahlen mussten, dass er uns ein Fass Öl abnimmt. Heute sind wir wieder auf einem normalen Level, sogar noch vielleicht etwas höher geschossen als die faire Bewertung oder normale, realistische Bewertung für das Öl wäre. So, wenn wir das alles abdiskontieren, dann sieht die ganze Geschichte nämlich ganz anders aus.
Okay, ich will dann an der Stelle jetzt doch nochmal den Begriff Zinsangst nennen. Das, was ja eigentlich für diese Angst sorgt, ist, dass sowohl die Fed als auch die EZB sich überhaupt gar nicht in die Karten schauen lassen. Da gibt es keine richtige Marschroute, deshalb wird auch so viel spekuliert. Ich habe jetzt vorhin die Spekulation auf 7 Anhebungen im Jahr angesprochen. Ich habe auch schon gehört, es wird überhaupt keine geben. Also da ist alles zwischendrin und wir wissen es nicht, weil die sich nicht äußern. Das ist ja dann eigentlich sogar ganz klug, weil wenn sich die Inflation jetzt doch von alleine regeln würde, dann haben die plötzlich wieder ganz andere Perspektiven. Kann man das so sagen?
Ich bin begeistert. Ja, das war eine Frage, die haben Sie selbst beantwortet. Genau, Sie haben vollkommen die Antworten geliefert. Und Sie haben ja ein Stichwort dazu, transitory oder beziehungsweise temporär oder wie es immer so schön heißt. Sie wurde gestrichen aus dem Wortschatz der Fed. Nein, wurde es nicht, weil es ist in jedem Satz, wenn Sie dem Mr. Powell zuhören, if necessary and we're watching very carefully und so weiter. Das heißt also, Sie bleiben natürlich unter höchster Beobachtung, das ist vollkommen richtig. Sie haben mit den Reduktionen der Anleihenkäufe, haben sich vollkommen die Türchen offen gehalten für sämtliche Optionen, die Sie haben. Das ist das, was Powell sehr geschickt gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die zweite Sache, glauben Sie denn, dass Europa, schauen sich die Schuldensituation an in der EU, glauben Sie, dass wir da tatsächlich irgendwie über ein Zinsniveau reden würden, was, glauben Sie, Italien würde 3, 4, 5%, also wir müssen wirklich mal etwas logisch und strukturiert vorgehen. Und Sie haben sich jetzt, wie gesagt, nochmal alle Antworten auf diese Frage bereits gegeben. Völlig richtig, alle Türen sind offen. Ich sage es nochmal, ein Zinsniveau von 1 bis 1,5% ist vollkommen gesund, vollkommen normal, sicherlich nicht hinderlich für die Schuldensituation, sicherlich nicht hinderlich für die Ökonomie und schon gar nicht hinderlich für die Aktienmärkte.
Ja, dann haben wir jetzt aber noch ein weiteres Thema, was wir einwerfen müssen. Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass wir es gesondert noch reinnehmen müssen. Ukraine, Russland. Und damit sind wir ja auch betroffen, denn es geht ums Öl, es geht ums Gas. Persönliche Tragödien und Schicksale, das ist jetzt, glaube ich, hier gar nicht die richtige Stelle. Krieg bringt sowas immer mit sich, aber der Markt schaut persönliche Schicksale nicht an. Es gibt ja auch den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Aber gerade Deutschland ist da ja mittendrin. Also der Konflikt mit Russland hätte doch deutliche ökonomische Auswirkungen. Ist das also auch ein ganz klares Marktthema?
Natürlich, das ist ein Marktthema. Und Sie wissen ja, dass ich mich sehr, sehr ungern über politische Themen unterhalte oder dass ich da mich mit meinen Meinungen sehr, sehr strikt zurückhalte. Das wird auch der Fall sein, was die deutsche Politik angeht, zum Beispiel. Ich erlaube mir nur einige kleine Bemerkungen. Für mich war immer klar, dass der Putin die Krim via Donbass zu Fuß erreichen will. Das ist, glaube ich, auch das, wenn man so sagen kann, das ist auch bei den Politikern eingepreist. Seine Provokation und das, was Putin macht, ist nichts anderes als Stärke demonstrieren und er hält sich eigentlich mit dem Truppenaufmarsch alle Optionen offen. Meine Meinung. Muss er auch tun, sonst wäre er unglaubwürdig. Jetzt haben wir die Situation Russland, Provokation, selbstverständlich. Die Politik, die er einschlägt, ist natürlich so. Er muss ja auch, er hat ja auch noch Wahlen zu gewinnen und so weiter. Aber auch das lassen wir beiseite. Aber Fakt ist, dass Muskelspiele und Provokationen machen sich immer noch innenpolitisch besser als tote Soldaten, die nach Hause gefahren werden. Auch, wie gesagt, ist nicht die richtige Stelle, über die persönlichen Tragödien zu sprechen. Aber das, glaube ich, das liegt nicht im Interesse von Putin. Wir dürfen auch Nord Stream 2 nicht vergessen. Auch das steht im Raume. Also das zum Thema Russland. Dass sich die westliche Welt, was die Verhandlungen angeht, auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, diese Äußerung sei mir erlaubt. Stichwort NATO-Osterweiterung, aber auch das wollen wir nicht vertiefen. Dass es beide Seiten müssen mit einem relativ, wie soll ich sagen, ohne Gesichtsverlust aus dieser Situation rauskommen. Wollen tun es, glaube ich, beide. Putin wird auch nicht 5 Stunden mit dem Macron zusammensitzen und das diskutieren, wenn nicht realistische Schritte folgen würden. Also das alles ist ein Thema, wo ich sage, politische Börsen haben kurze Beine. Die Situation ist natürlich ernst. Ich glaube dennoch, dass es nicht zu einer Eskalation kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ja militärische Auseinandersetzungen kommen, würde ich immer noch unter 10% beziffern. Natürlich muss es genauso hochgradig aufmerksam betrachtet werden, aber ich bin von einer diplomatischen Lösung mit mindestens 90%iger Wahrscheinlichkeit überzeugt.
Dennoch sehen wir ja jetzt schon, dass Öl und Gas, vor allen Dingen Gas, wo wir ja von Russland, also wir als Deutschland, sage ich jetzt, von Russland doch sehr stark abhängig sind. Öl und Gas sind ja auf dem Tisch als Sanktionen, nicht nur Nord Stream 2, sondern in den aktuellen Entwicklungen hat man auch gehört, dann darf Deutschland gar kein russisches Gas mehr bekommen. Ich glaube, wir bekommen über 50% unseres Gases aus Russland, wenn ich da richtig informiert bin. Da kann man doch nicht einfach sagen, drehen wir ab, beziehungsweise was würde denn dann mit den Preisen passieren?
Ja, zwischen 50 und 60% sind auch die Zahlen, die ich habe, haben Sie vollkommen recht. Auch da muss ich sagen, dass wenn diese Krise sich normalisiert oder zumindest einigermaßen entspannt, dann werden auch die Preise etwas moderater werden. Und wir dürfen auf der anderen Seite eins nicht vergessen, die Amerikaner wollen auch ihre Rohstoffe verkaufen. Also das sind auch wieder, genau wie ich das sagte, mit dem Pendel auf beide Seiten, das muss man auch schauen. Gerade Punkt USA, Nord Stream 2, das ist auch eine Geschichte, wo unser neuer Bundeskanzler sich da, wie soll ich sagen, auch so verhält, wie auch die Realität nämlich ist. Die Abhängigkeit ist da und die gibt es also nicht wegzudiskutieren. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass sich die Preise moderieren werden, dass sich die Preise wieder normalisieren werden, wenn etwas Ruhe in der Ukraine-Krise einkehrt.
Ja, Öl und Gas, und damit will ich wieder zurück zu Aktien kommen, sind ja auch die einzigen Firmen gewesen, die im Januar gut performen konnten. Viele prognostizieren jetzt den Finanzsektor noch als möglichen Gewinner, so es denn zu Zinsanhebungen kommen sollte. Ist ja klar, deren Geschäft wurde durch die Niedrigzinspolitik beeinträchtigt, so will ich es vielleicht mal formulieren. Auch im Börsenradio, Halinka, Echtgelddepot sind ja Finanztitel mit dabei, vor allen Dingen Versicherungen. Damit sind wir schon beim Abschluss des Interviews, beziehungsweise kommen so langsam in Richtung Abschluss des Interviews und schauen mal rein ins Echtgelddepot. Was hat sich da geändert? Wie ist die Lage?
Das werden wir jetzt auch tun und das werden wir diesmal vielleicht ein bisschen detaillierter tun als sonst. Eine kleine Bemerkung vorab. Es gab ja auch, wir hatten immer dieses Problem von dem Reporting, weil das Depot, das Echtgeld, Börsenradio-Depot wird ja geführt über die Comdirect und da sind die Reportings eigentlich nicht so, wie ich sie gerne habe. Deswegen würde ich das jetzt selbst übernehmen und manuell sehr detailliert ausrechnen und wir werden das so machen, dass wir das von Monat zu Monat sehr genau machen. Wir haben uns mit etwa mit 67.500 € aus dem Jahr verabschiedet. Und Und wir werden jetzt genau von diesem Zeitpunkt von Interview zu Interview ganz genau die Performance glattstellen. Wir fangen mal an und ich werde da, wo nötig, zu den Titeln noch ein kleines Kommentar sagen. Und zwar Alibaba immer noch mitten im Strudel, minus 29,6%. Immer seit Kauf, selbstverständlich. Amazon, fantastische Zahlen, Split angekündigt. Wir bleiben natürlich dabei. Ist jetzt genau plus minus null. Dann Apple. Ja, Paukenschlag bei den Zahlen, herausragend, großartig. Auf Apple ist Verlass, nicht sehr weit vom Allzeithoch entfernt, plus 127% seit Kauf. Basler Versicherung, tatsächlich einer der Titel, die im Januar sich erfreulich entwickelt haben, nur noch ein Minus von 5,2%. Bank Canton Alvaroas ins Plus gedreht, seit Kauf plus 5,1%. Chinesische Byte ebenfalls etwas geschwächelt, aber relative Stärke bewiesen, plus 109%. Die C3 AI immer noch am Boden zertrümmert, minus 82%. Chambra Money hat tatsächlich auch gehalten, hat die Kursschwäche überwunden und ist noch mit 3,6% im Minus seit Kauf. Ems Chemie seit Kauf genau, ja, minus 0,8%, kaum verändert. Geberit, sehr starke Zahlen gemeldet, aber auch durch die Gewinnmitnahmen deutlich gelitten, plus 23,8%. Gurit, sehr ermutigende Zahlen, haben die Erwartungen, die sie sich selbst gesteckt haben, überwunden, gehen von einer steigenden Nachfrage in China aus und Windenergie bleibt natürlich ein Thema, plus 22% immerhin. Hannover Rück, ja, ein Fels in der Brandung, plus 21%. Die Kering war recht volatil in der letzten Zeit. Dann mit den Richemont-Zahlen in der Schweiz, auch eine Luxusgüterholding, auch deutlich gestiegen. Jetzt wieder im Zuge der letzten Wochen auch wieder Federn gelassen, plus 7,6%. Lonza plus 15%. Mastercard plus 40%. Bärenstarke Zahlen, das ist wirklich sehr erfreulich. Auch diese Aktie hat profitiert. Medmix minus 14,8%. New Relict, sehr erfreuliche Entwicklung. Cloud-Lösungsspezialist, das wissen wir, haben kurz angesprochen. Da überlegen wir sehr stark, ob wir die Position noch aufstocken. Seitkauf 1,4% und hat also die gesamten Turbulenzen der letzten Wochen als ein Hightech-Titel eigentlich komplett unbeschadet überstanden. Nvidia, die hat richtig Federn gelassen. Da waren wir deutlich höher, sind jetzt noch 167% im Plus. PayPal, ja, da gab es einen richtigen Tiefschlag. Die Zahlen waren also deutlich schlechter als erwartet. Die Aktie wurde massiv abgestraft, minus 41%. PowerCell, immer noch kein Umfeld für Wasserstoff. Wir bleiben investiert, aber nur in dieser Höhe, nicht mehr, minus 60% seit Kauf. Sika, ebenfalls Federn gelassen, aber immerhin plus 13,7%. Software One, relative Stärke bewiesen, minus 24%, aber ist immer noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Swiss Re, ja, das ist ein Riesengewinner der ganzen letzten Wochen. Leider ist die Position nicht sehr groß, aber immerhin plus 23,8%. Teladoc, Telemedizin, immer noch keine Wende in Sicht, minus 72%. Valora, das ist wiederum sehr erfreulich, plus 9,1% seit Kauf. Valora ist ja in der Schweiz der Convenience-Food- und Kioskbetreiber. So wie es aussieht und so wie gelockert wird hier in der Schweiz, wird es natürlich profitieren. Zumal es Wechsel im Management gab, sie bekommen einen neuen Vorstand. Das hat Hoffnung und Kursfantasie entfacht. Und last but not least, immer noch unser bester Titel, wobei auch sehr stark geprügelt. Da haben wir an der richtigen Stelle etwas Gewinne mitgenommen, seit Kauf aber immerhin noch plus 208%. Wobei ich ganz klar sage, das Vakuumtechnologie, das ist die Zukunft, Halbleitertechnologie sowieso, das beides in Kombination ist natürlich klar sehr, sehr stark. Und VAT hat da natürlich mittlerweile weltweit eine sehr, sehr starke Stellung. Und das Ganze führt dazu, dass wir inklusive Free Cash jetzt einen Bestand haben von 63.200 Euro und das entspricht, und das ist jetzt genau der wichtige Punkt, wir haben hier einen Buchverlust seit Beginn des Jahres von genau 8,15, also 8,2%.
Das, was Sie vorher angemerkt haben, will ich jetzt auch nochmal anmerken. In welcher Form wollen wir die Berichterstattung weiter betreiben? Schauen wir monatsweise oder schauen wir auf den Startpunkt? Wie gehen wir das Jahr an?
Nein, wir werden monatlich, so wie ich das gesagt habe, das wissen wir ja, wie der Start war, das wissen ja alle und wir werden es genauso machen, dass wir genau von Monat und zu Interview uns monatlich diese Entwicklung angucken und die das immer am Ende eines Jahres genau annualisiert so reporten, wie es sich gehört.
Und genau so werden wir es tun. Dann sage ich so weiter, Herr Linker, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.